Vor einigen Jahren, das muss schon so circa 10 Jahre her sein, da habe ich mitbekommen, dass mein Cousin die Weihnachtsfeier der Familie so ein bisschen aufgemischt hat, also gecrashed, würden die Jugendlichen sagen. Es ist ja so, dass die Weihnachtsfeier zu Heiligabend, das ist ja so der heilige Gral der Familie, sage ich mal. Man freut sich das ganze Jahr drauf. Es entsteht so eine vertraute Stimmung. Wenn man einen Kamin hat, dann brennt der Kamin, man packt zusammen Geschenke aus, man isst schön, singt miteinander, liest die Bibel, also die Weihnachtsgeschichte. Das ist ja so üblich. Und mein Cousin, der hat tatsächlich überraschend eine Frau und ihr Kind aus dem Frauenflüchtlingsheim mitgenommen. Die ist aus Somalia geflüchtet und das hat alles so ein bisschen aufgewirbelt. Er hat mir erzählt, dass man, dass die Mutter dann auf einmal noch Geschenke holen musste. Es musste eine Übernachtungsmöglichkeit irgendwie geschaffen werden. Also es war so ein bisschen durcheinander. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal davon gehört habe, mein erster Impuls war so ein bisschen so, boah, der hat jetzt irgendwie so diese vertraute Weihnachtsstimmung unter der Familie zerstört. Als ich länger drüber nachgedacht habe, hat mich das eigentlich schon sehr beeindruckt, denn aus meiner Sicht hat er hier wirklich, die Familie, die hat ganz praktisch Gastfreundschaft ausgelebt, so wie es Gott sich auch vorstellt. Und wenn wir uns mal die Gastfreundschaft, die Gastkultur, die Gott sich vorgestellt hat, die biblische Gastkultur anschauen, dann werden wir merken, die ist sehr, sehr herausfordernd. Und unsere Gastkultur, die vielleicht eher aus der allgemeinen Kultur kommt, die müssen wir immer wieder daneben legen und schauen, passt das noch eigentlich, was Gott sich damals gedacht hat, mit der Gastfreundschaft. Und das ist auch mein Thema, die biblische Gastkultur. Ich lese Lukas 14, 12 bis 15. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Er sprach aber auch zu dem, der ihn geladen hatte, wenn du ein Mittagsmahl oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung werde. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn dir wird vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer Brot essen wird im Reich Gottes. Vers 16 lese ich auch noch. Er sprach zu ihm, ein gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Um die Situation besser zu verstehen, werde ich auch noch mal Vers 1 lesen aus dem gleichen Kapitel. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie ihn belauerten. Jesus ist zu einem der ranghöchsten Pharisäer eingeladen. Und jetzt könnte man meinen, sehr nette Geste, sehr freundlich, dass Jesus mal eingeladen wird zu Sabbat. Aber es war anders. Hier steht, er wurde belauert, er wurde beobachtet, so nach dem Prinzip, halte deine Freunde nahe und Feinde noch näher. Und es war durchaus nicht eine freundliche Geste. Es ging nicht da, um irgendwie Jesus zu dienen oder zu ehren. Und es scheint auch kein Zufall zu sein, das lesen wir weiter im Text, vor unserem Text, dass zufällig ein Kranker vorbeikommt. Denn Jesus hat schon öfter zu Sabbat Kranke geheilt und die Pharisäer haben dann gemeint, aha, wir haben jetzt hier wieder einen Grund, um ihn anzuklagen, denn aus ihrer Sicht war es nicht erlaubt, Kranke zu heilen am Sabbat. Die hatten Überlieferungen, die über die Tora hinausgingen, die ganz minutiös und sehr detailliert festgelegt hat, was darf ich noch am Sabbat, was darf ich nicht, was ist schon Arbeit. Und sie wollten Jesus damit festnageln. Jesus stellt aber die Frage dann in den Raum und fragt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? So ganz allgemein. Und die Pharisäer, die hatten keine Antwort darauf. Und so heilt er den Kranken, schickt ihn wieder nach Hause. Und er hat das ganz bewusst gemacht. Er hätte ja auch am nächsten Tag diesen Kranken heilen können. Aber er hat am Sabbat geheilt. Und der Grund war, er wollte den Pharisäern aufzeigen, dass es am Sabbat um den Menschen geht und nicht, dass der Mensch für den Sabbat lebt. Er wollte aufzeigen, dass die Pharisäer Regeln geschaffen haben, wo es nicht mehr um den Menschen geht. Es geht überhaupt nicht mehr um den Menschen, sondern es geht darum, sich selbst darzustellen, sich sehr als fromm darzustellen. Die Pharisäer, die haben sich so sehr in selbstgemachte Regeln verstrickt, dass der Mensch aus dem Fokus gerückt wurde. Und genauso war es hier auch in dieser Feier. Angeblich ging es hier um Menschen beim Sabbat, aber es ging nicht um die Menschen. Es ging auch nicht um Jesus, es ging um die Pharisäer selbst. Denn so ein öffentliches Gastmahl am Sabbat war die perfekte Chance, sich darzustellen, wie gesetzestreu man ist. Man hat dann irgendwelche Reinigungsvorschriften durchgeführt, alle möglichen Regelungen. Und Jesus hat auch bemerkt, dass es nicht um den Menschen geht, weil er die Pharisäer beobachtet hat. Eigentlich stand ja Jesus unter Beobachtung, aber Jesus hat auch die Pharisäer beobachtet. Und er sieht, wie die sich rangeln um die besten Plätze. Das haben sie natürlich sehr vorsichtig gemacht. Und er erzählt dann ein Gleichnis und macht damit aufmerksam und deckt auf die wahren Motive der Pharisäer, dass es ihnen darum ging, wer bekommt jetzt den besten Platz. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine peinliche Situation war, dass es irgend so eine Stille im Raum gab. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Gastgeber, dass er wirklich, Kinder, ihr müsst leise sein, ne? Sonst können wir nicht zuhören. Ich kann mir vorstellen, dass es eine peinliche Situation war, dass eine Stille im Raum war und der Gastgeber, der war ganz entspannt, weil er hat ja einen eigenen Platz, er musste sich nicht um die Plätze kümmern, er hat vielleicht auch geschmunzelt und dann richtet sich Jesus auf einmal direkt an den Gastgeber und auf einmal ist er im Fokus und das ist auch unser Text heute, der Gastgeber, der ist im Fokus. Und Jesus sagt etwas für die damalige Kultur Unerhörtes. Wir haben es gelesen, wenn du Gäste einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Geschwister oder Verwandte oder reiche Nachbarn ein, sondern Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde. Auf der Gästeliste eines der höchsten Pharisäer waren ganz bestimmt nicht Arme, Blinde, Verkrüppelte oder Lahme. Auch der Kranke, der dort gewesen ist, der wurde wieder nach Hause geschickt, der war nicht eingeladen. Typischerweise haben die Pharisäer nur sich selbst untereinander eingeladen, vielleicht auch Prominente, oder höhere Persönlichkeiten, Gelehrte, weil körperlich Eingeschränkte wurden als unrein angeschaut. Das war so die Unterschicht, so der Abschaum der Gesellschaft. Und wir merken, wie die damalige Denkweise war. In Johannes 9,2, da wird es deutlich, da sehen die Jünger einen Blindgeborenen von Geburt an und fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Solche Menschen wurden einfach als unrein betrachtet. Sie haben nicht in das perfekte Bild der Pharisäer gepasst. Es war Gesindel und auch Jesus wurde oft angegriffen. Lukas 5,30 steht es, will ich auch einmal lesen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Es passt einfach nicht, dass solche Menschen zu solchen öffentlichen Gastmählern kommen. Die machen alles kaputt. Das sind Störenfriede. Dann kann man sich nicht mehr so gesetzestreu, so schön präsentieren. Solche Gastmähler wurden auch oft genutzt, um sich irgendwie strategisch besser, eine bessere Position zu bringen. Wir haben ja gelesen, die haben sich um die Plätze auch, gekloppt. Die haben diese Gastmähler auch genutzt, um wichtige Beziehungen zu pflegen. Und man hat eine Art Gegenleistung erwartet, dass man natürlich auch beim nächsten Mal eingeladen wird. Und auch heute ist es auf der Welt so, dass viel in der Gastkultur, auch wenn es erstmal so aussieht, dass es um den Gast geht, geht es oft um den Gastgeber selbst. Oft geht es darum, irgendwelche politischen Interessen irgendwo voranzubringen. Es geht um Selbstdarstellung, oberflächliche Etikette. Es geht um den Gastgeber und nicht um den Gast. Wo das ganz extrem ist, da habe ich ein Beispiel gelesen, ist bei der britischen Königsfamilie, der Royal Family. Da braucht man eine ganze Ausbildung für, bis man die ganzen Regeln da verstanden hat. Aber ich habe gelesen, wenn man zu denen zum Abendessen eingeladen ist, da muss man ganz viele Regeln beachten. Eines zum Beispiel, dass man keinen Knoblauch essen darf oder Zwiebeln wegen dem Geruch. Also die verpassen was Leckeres. Dann ist es so, dass wenn der König beginnt zu essen, dann wird auch angefangen zu essen. Und wenn er aufhört zu essen, wird auch aufgehört. Das heißt, ist noch was auf deinem Teller, darfst du nicht mehr weiter essen. Genauso mit dem Trinken. Trinken die was? Darf ich auch was trinken? Bin nicht mehr, nicht mehr. Und wir merken, es geht hier überhaupt nicht um den Gast. Es geht um den Gastgeber und den König, um die Königsfamilie. Natürlich sind auch die Sitzordnungen alle protokolliert, nach Rängen sortiert, genauso wie damals bei den Pharisäern. Und es kommen nur ganz exklusive Gäste dorthin, die werden auch dort eingeladen. Im Vergleich dazu ist die deutsche oder russlanddeutsche Gastkultur wesentlich unkomplizierter. Wir brauchen keine Ausbildung. Ich habe an so einen typischen Abend gedacht. Wie ist das, wenn man jemanden einlädt? Meistens nimmt man so ein kleines Präsent mit. Dann gibt es eine gute Zeit. Man hat irgendwie so 3 bis 4 Stunden gemeinsam. Man isst sehr viel, sehr gut. Kaffee, Kuchen gibt es, deftiges, selbstgemachtes Essen. Die Wohnung, das Haus ist blitzeblank. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Und ich würde auch sagen, langfristig würde ich so einen Abend bevorzugen. Ich wäre natürlich gerne mal eingeladen bei der britischen Königsfamilie, aber ich glaube, jeden Abend, das würde ich mir auch nicht antun wollen. Die Frage ist, also auf den ersten Blick sieht auch unsere Gastfreundschaft, finde ich, sehr, sehr gut aus. Aber die Frage ist, kann es vielleicht auch sein, dass es auch manchmal um den Gastgeber geht und nicht um den Gast? Ich kann nämlich auch Gäste nur einladen, weil ich selbst Kontakte brauche, weil ich das Bedürfnis nach Sozialem habe. Und deshalb lade ich Gäste ein, damit ich dieses Bedürfnis befriedigen kann. Es kann auch Selbstdarstellung sein. Wenn ich Gäste einlade, kann ich denen mein schönes Haus zeigen, mein Auto, mein Garten oder meine Kochkünste. Das kann auch ein Grund sein, warum ich überhaupt Gäste einlade. Ich kann auch nur Menschen einladen, die mir gut tun, die mich weiterbringen, die ich interessant finde, wo ich interessante Gespräche habe, die mich vielleicht sogar, das ist ein ganz frommer Grund, mich im Glauben weiterbringe. Aber es geht trotzdem nur um mich selbst. Ich kann auch Gäste einladen, damit ich in Zukunft irgendwelche Vorteile erhalte. Wichtige Beziehungen pflegen. In der Industrie oder in der Wirtschaft nennt man das Stakeholder-Management. Ich pflege Beziehungen, die mir irgendeinen Vorteil in Zukunft bringen werden, die meinen Erfolg sichern können. Es wird irgendeine Gegenleistung erwartet. Man hofft insgeheim doch, dass man ja auch wieder eingeladen wird. Ich musste auch wieder an diesen Abend denken, der so für uns so typisch ist. Dann fällt auch dieser Satz so, ja, wir müssen euch auch mal einladen. Und dann so in den Gedanken denkt man so, ja, das denke ich auch. Nee, ihr seid schon mal wieder dran, so eine Art. Ne? Und wenn jemand nicht wieder eingeladen wird, wenn das nicht erwidert wird, so 1-2 Mal, dann wird die Familie, die Person aus der Gästeliste erstmal komplett rausgestrichen. Nie wieder einladen, wir wurden auch nicht eingeladen. Also wir merken doch, wir erwarten doch auch, dass wir noch eingeladen werden. Und jetzt schaut mal, wie anders die Denkweise Jesu ist. Er sagt, lade gerade nicht die Person ein, die irgendwas zurückgeben kann. Wir sollten gerade nicht immer nur unsere Familie, unsere Freunde, Bekannte einladen, die uns immer wieder einladen. André Töf sagt in einer Andacht mal auch zum Thema Gastfreundschaft, Freunde einladen zum Fußball gucken ist keine Gastfreundschaft, sondern Freundschaft. Gastfreundschaft wird auch definiert als Vertrauen, Zuwendung und Dienstbereitschaft, die einem fremden Besucher bei seiner Beherbergung, Bewirtung und Unterhaltung entgegengebracht wird. Mir ist aufgefallen, dass hier das Wort fremd steht. Und ich habe mir bewusst die Frage gestellt, auch in der Vorbereitung, wann war das letzte Mal, dass eine ganz fremde Person bei dir zu Besuch war? Wie oft kommt das eigentlich vor? Es ist natürlich nicht falsch, Freunde und Familie einzuladen. Wir müssen Freundschaft pflegen, Familie pflegen. Jesus hat das auch getan. Er war auch mit Familie unterwegs. Er hat viel mit den Jüngern Zeit verbracht. Aber er hat immer wieder mal auch diese Etikette durchbrochen und hat ganz fremde Leute eingeladen. Er wurde dafür auch angegriffen. Wir merken einfach, dass die Gastkultur, die Jesus hier vorstellt, viel, viel weiter geht als die übliche. Denn wenn wir immer nur Freunde und Familie einladen, worin unterscheiden wir uns dann von den Nichtchristen? Die machen das auch. Und ich würde sagen, die sind teilweise noch großzügiger als wir. Worin unterscheiden wir uns dann? Deswegen müssen wir uns diesen Maßstab der Bibel nehmen, dagegenhalten und sagen, und wenn wir das machen, dann werden wir merken, wie unvollkommen unsere Gastkultur noch ist. Ich habe auch im Studium gemerkt, dass ich auch selber teilweise ein falsches Verständnis davon hatte, was Gastkultur ist, geprägt von der eigentlichen Kultur, in der wir unterwegs sind. Jesus sagt dir in Vers 13, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Also es geht sogar nicht nur um Fremde, sondern darüber hinaus, um Menschen, die vielleicht sonst keiner einladen will, die vielleicht unangenehm ausschauen, die unangenehm riechen vielleicht, die keiner zu sich einladen will. Um solche Menschen geht es. Menschen, die dir keinen Vorteil geben können, die, von denen du keinen Vorteil hast, die dir nichts zurückgeben können. Es sind Menschen, die oft hilfsbedürftig sind, die Nähe brauchen, die vielleicht Tragödien in ihrem Leben erlebt haben, die vielleicht auch sogar was zu essen brauchen. Die Heilsarmee, die organisiert jedes Jahr Weihnachtsfeiern für so über 100 Obdachlose. Und da wurde mal eine Frau interviewt, die dort mitgeholfen hat. Und es wurde gefragt, was ist eigentlich die größte Not hier bei diesen Menschen, die hinkommen? Und sie sagt, es geht gar nicht um das Essen, das Materielle, sondern die Menschen, die brauchen andere Menschen. Das sind Menschen, die teilweise keinen mehr auf der Welt haben. Die brauchen andere Menschen, die brauchen Nähe, die brauchen Wärme und Zugehörigkeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, dass es diese Hilfsorganisationen gibt wie Malteser, die haben zum Beispiel solche Wärmebusse oder halt die Heilsarmee. Es ist ehrlich gesagt viel einfacher, solche Menschen dahin zu bringen, in einer großen Halle, wo es eine warme Suppe gibt, oder auch vielleicht zu spenden, als die persönlich zu sich nach Hause einzuladen. Das geht viel näher. Das geht viel weiter. Aber genau das brauchen diese Menschen oft. Die brauchen Nähe und dass ein anderer Mensch das Leben mit ihnen teilt. Darum geht es. Das ist wahre Gastfreundschaft. Die Bereitschaft, ein Stück seines Lebens mit jemand anderes zu teilen. Es geht nicht darum, durchgehend Fremde im Haus zu haben. Das will ich nicht damit sagen. Es geht auch nicht darum, einem Fremden das Leben zu teilen. Man muss sich auch nicht in Gefahr bringen oder irgendwie in moralische Versuchungen. Aber wenn Gott es schenkt und es Möglichkeiten gibt, kann ich ein Stück meines Lebens abgeben und mit diesen Menschen teilen, die es benötigen. Es geht vielmehr um einen aufopfernden, selbstlosen Dienst an andere, an Menschen, die es benötigen, an gelebte Nächstenliebe und Fürsorge. Und das ganz praktisch auch mal im eigenen Haus, da wo ich lebe. Es geht darum, geistliche und materielle Gaben einzusetzen, um die Seele und Körper anderer zu versorgen. In Jesaja 58,7 heißt es, besteht es nicht darin, es geht um das Fasten, was Gott gefällt, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Warum sollen wir Christen eine aufopfernde Gastfreundschaft leben? Das habe ich mich auch gefragt. Wir haben in Vers 14 gelesen, und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also ein Grund, biblische aufopfernde Gastfreundschaft zu leben, ist, weil wir belohnt werden. Also es gibt doch irgendwo eine Gegenleistung, nicht sofort hier auf der Erde, nicht sofort sichtbar, aber bei der Auferstehung der Gerechten, wie es hier heißt, also im Himmel, und dann mit Zinseszins. Jesus wird gerade diesen Dienst sehr hoch belohnen, denn jedes Mal, wenn wir aufopfernde Gastfreundschaft leben, wird er es so werten, als hätten wir es für ihn persönlich getan. Das lesen wir in Matthäus 25, das will ich auch noch lesen, Matthäus 25, 34 bis 40. Wer eine Bibel hat, gerne mit aufschlagen. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr gabt mir zu essen. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Also ein Grund ist, weil wir Jesus persönlich damit dienen, dass wir aufopfernde Gastfreundschaft leben. Der zweite Grund ist, dass wir Gottes Charakter damit widerspiegeln. Gott selbst ist Gastfreundschaft wichtig und er ist der großzügigste Gastgeber überhaupt. Will ich Vers 15 auch nochmal lesen, unserem Text. Lukas 14, Vers 15. Als aber einer von denen mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig, wer Brot essen wird im Reich Gottes. Vers 16 lese ich auch nochmal. Er aber sprach zu ihm, Jesus: Ein gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl. Hier geht es um Gott, dass Gott ein Gastmahl vorbereitet hat als Gastgeber. In Offenbarung 19,9, das will ich auch noch zitieren, steht: Und er spricht zu mir, schreibe: Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Gott hat für uns ein Festmahl und Wohnungen vorbereitet. Er ist der größte Gastgeber überhaupt. Er hat uns eingeladen, als niemand uns wollte, als wir noch verloren, stinkend, schmutzig in der Ecke, in Sünde lagen, hat Gott uns schon eingeladen, mit ihm in ewiger Gemeinschaft zu sein, in seine Wohnung zu kommen. In den Himmel hat er uns eingeladen. Er hat uns gewollt, als wir noch nichts wert waren. Also Gastfreundschaft bedeutet nicht nur kulturelle Pflicht oder irgendwelche gesellschaftlichen Werte leben. Es geht darum, auf Gott zu zeigen, dass Gott der Gastgeber überhaupt ist. Es geht darum, das Evangelium im Haus ganz praktisch und sichtbar zu verkündigen. Wie können wir das denn besser tun, als wenn wir einen Menschen in unser Haus lassen und ihm zeigen, was Jesus mit uns getan hat, wie das Evangelium praktisch gelebt wird in meiner Familie? Das geht gar nicht viel besser. Peter Krell sagt in einer Predigt zum Thema Gastfreundschaft: Der Tisch ist eine großartige Kanzel. Und die ersten beiden Heiden haben sich nicht in einer Kathedrale bekehrt, sondern im Haus von Cornelius. Also wenn wir meinen, dass nur die Gemeinde, der Pastor oder Hilfsorganisation für Gastfreundschaft zuständig ist, dann haben wir die wahre, die biblische Gastfreundschaft nicht verstanden. Jeder Einzelne ist in der Verantwortung, Gastfreundschaft zu üben und auszuleben. Natürlich so, wie Gott Möglichkeiten und Gesundheit schenkt. In 1. Petrus 4,9 heißt es: Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Und mit gastfrei ist nicht frei von Gästen gemeint. Das haben auch schon manche missverstanden. Also wir müssen ja auch sagen, wenn es nicht um uns selbst geht bei Gastfreundschaft, wenn es um den Gast geht, dann fallen ja ganz viele Gründe weg, warum wir jemanden nicht mehr einladen können. Wenn wir nicht das perfekte Vorzeigehaus haben, das ist kein Grund mehr, jemanden einzuladen oder nicht jemanden einzuladen. Manche laden auch nicht ein, weil sie meinen, zu wenig Platz zu haben. Das würde ich auch bezweifeln. In Deutschland haben wir eigentlich viel Platz. In einem Buch von Alexander Strauch, der hat einen Titel, fand ich sehr treffend, da heißt es: Platz ist in der kleinsten Hütte. Also es ist auch, wenn es um den Gast geht, gar nicht so schlimm, wenn nicht alles perfekt aufgeräumt ist. Wir müssen nicht 3 Tage Vorlaufzeit haben, um was vorzubereiten. Natürlich müssen wir jetzt nicht in Stress geraten, aber es ist schade, wenn wegen Perfektionismus Gastfreundschaft gar nicht zustande kommt. Das ist wirklich schade. Und teilweise wird auch nicht eingeladen, weil man sagt, ich habe keine Zeit. Jesus hat Nikodemus sogar nachts empfangen. Also da haben wir eine Möglichkeit, wir können auch nachts Gäste empfangen. Ist natürlich nur ein Spaß, aber auch das sollte kein Grund sein. Wir sollten Gastfreundschaft leben. Einige denken auch, sie können sich's nicht leisten. Es kann auch sein, dass das wirklich so ist. Aber bei anderen, auch hier wieder der Perfektionismus, ist es schade, wenn wir ein vielleicht offenes Ohr, was wir weitergeben können, durch ein 5-Gänge-Menü austauschen wollen und deshalb ganz selten einladen. Wir kommen zum Schluss. Mir ist bewusst, dass diese Botschaft sehr herausfordernd ist. Sie war es ganz besonders für mich. Ich habe bei der Vorbereitung mehrmals gemerkt, dass ich teilweise anders unterwegs war, dass ich teilweise ein falsches Verständnis hatte. Und leider ist es auch so, dass die Pharisäer die Botschaft nicht wirklich verstanden haben. Ein Kapitel weiter, Lukas 15,2 heißt es schon wieder: Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Also es ging da rein, wieder raus. Und das wünsche ich uns, dass es nicht so bei uns ist. Dass wir diese Botschaft wirklich praktisch umsetzen, dass sie ein Teil unserer Gastfreundschaft wird, unserer Gastkultur in unserem Leben verankert und dass sie die tiefgreifend verändert, unsere Gastkultur. Lasst uns unsere Verantwortung ernst nehmen und Gastfreundschaft aufopfernd leben. und dadurch Gott in seiner Liebe, in seiner Fürsorge sichtbar machen. Lass uns bereit sein, auch unsere Gästeliste zu erweitern, um unser vertrautes Umfeld, Freunde, Bekannte, vielleicht nette Nachbarn, darüber hinaus, dass wir überhaupt die Möglichkeit sehen, wir können auch noch andere einladen. Vielleicht müssen wir auch bekennen, wo wir selbstsüchtig waren, wo auch Stolz und Selbstdarstellung uns abgehalten haben, unsere Türen, unser Haus zu öffnen für Menschen, die bedürftig sind. Und wenn du vielleicht rebellisch reagierst und sagst, das sehe ich aber jetzt ganz anders hier, dann bitte ich einfach darum, bete zu Gott, studiere in der Schrift, was Gastfreundschaft wirklich bedeutet, warum es Gott auch wichtig ist. Lasst uns großzügig sein, weil Gott großzügig ist. Lasst uns Liebe an Menschen erweisen, weil Gott Liebe ist. Wir wollen Gott damit anbeten und anderen Menschen damit dienen. Gerade in der Weihnachtszeit gibt es viele Menschen, die keine Familie haben, die einsam sind. Und vielleicht kann dadurch, durch praktisch ausgelebte Gastfreundschaft, der eine oder andere, wie diese Frau, von der ich eingangs erzählt habe, und das Kind, eine unvergessene Weihnachten erleben. Amen. Wir können gerne eine Gebetsgemeinschaft machen. Ihr könnt euch gerne beteiligen, wenn ihr möchtet. Herr, ich danke dir, dass du der größte Gastgeber überhaupt bist. Danke dir, dass dir Gastfreundschaft wichtig ist, Herr, dass du gesagt hast, dass wir auch andere einladen sollen, Herr, dass wir Menschen einladen sollen, die es brauchen, die bedürftig sind, Herr. Die bitte ich, Herr, dass wir die Möglichkeiten wahrnehmen, dass wir unser Leben mit anderen teilen, dass wir dazu bereit sind. Hilft da ganz besonders mir. Bitte ich, Herr, dass dieses Wort zur Veränderung beiträgt. Amen.